Orgeln. Hört man mich? Ja? Nein? Jetzt? Okay. Guten Morgen. Vater, durch deine Gnade darf ich heute hier stehen. Als dein Werkzeug, weil du mich zuerst geliebt hast. Herr, rede du, dein Knecht hört. Amen. Premiere heute für mich. Ich darf heute zu euch reden über ein Thema, das mich schon seit einer ganzen Weile beschäftigt, und bei mir ist es so, wenn etwas sich in meinem Kopf festsetzt, dann muss ich es loswerden. Und heute müsst ihr es ertragen. Es ist ein Thema, das mich, wo ich habe es gestern dem Uli schon gesagt, warum ich und warum dieses Thema. Und zwar Epheser Kapitel 5. Verse 25 bis 33. Wer kennt's? Epheser Kapitel 5, Verse 25 bis 33. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. In diesem Vers steckt eine ganz tiefe Weisheit. Vielleicht kennt ihr diesen Spruch. Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderem Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Das ist ungefähr, bringt es ungefähr das zum Ausdruck. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau, so wie ich, so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Spannendes Thema. Genau. Was beschäftigt mich hier? Ich möchte in der Predigt auf drei Dinge eingehen. Zum einen eingehen, warum spricht Gott uns Männer ganz persönlich und direkt nochmal an? Weil das Gebot der Nächstenliebe kennen wir ja, es ist ja für alle. Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst, ja, dass das dem Gebot Liebe, dass wir Gott lieben sollen von ganzem Herzen gleich ist. Im Johannes Kapitel 15, Vers 12, da heißt es zum Beispiel: Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Also das haben wir ja schon. Das ist das Gebot. Wir sollen einander lieben, so wie Christus uns geliebt hat. Jetzt hat es aus irgendeinem Grund Gott es für nötig erachtet, uns Männer ganz persönlich nochmal anzusprechen, ganz direkt. Nicht in einem Nebensatz, beiläufig, übrigens, Männer, so ist das, sondern er spricht uns ganz direkt an. Und wenn wir zugehört haben und mitgelesen haben, fällt uns etwas auf. Wie oft tut er das? Wie oft kommt das, ihr Männer liebt euren Frauen vor? In dem Abschnitt? Dreimal. Ne? Also, es muss einen Grund haben, eine Ursache. Etwas ist an uns Männern, wo Gott sagt, Männer, hört zu, liebt eure Frauen. Und das wiederholt er gleich dreimal, ja. In dem Vers 25, im Vers 28 und Vers 33. Jetzt, ihr Männer, liebt eure Frauen gleich, wie der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. War für mich immer so abstrakt. Ja, was heißt das jetzt? Ist der Liebesbeweis meiner Frau gegenüber jetzt so, dass ich mich ins Schwert stürze und so meiner Frau beweise, wie lieb ich sie habe? Manch eine Frau wird sich denken, schön und gut, ich würde mich freuen, wenn du nun Müll rausträgst. Das täte mir auch schon reichen. Ja, oder wenn du mal die Kinder für mir abnimmst oder sonst wie ihm aushilfst. Ich glaube, es geht nicht darum, dass wir uns heldenhaft ins Schwert stürzen, um zu beweisen, dass wir unsere Frauen lieb haben. Wir haben eben schon in der Einleitung ganz wunderbar gehört von dem Navi. Ein wunderbares Gerät. Wenn wir es vorne anklemmen und anmachen und losfahren, kommen wir wo an? Keine Ahnung. Wir müssen ein Ziel eingeben, ja. Und hier ist es so ähnlich. Jesus sagt, ihr Männer liebt eure Frauen. Und er hört es nicht auf. So, jetzt habt ihr Navi, ihr Männer liebt eure Frauen. Ja, wie? Wie sollen wir sie lieben? Und er gibt uns ein Ziel. So wie Christus die Gemeinde. Das ist ein Ziel, wonach wir uns ausrichten. Und um das Ganze abstrakte ein bisschen einem Gesicht zu geben oder ein bisschen greifbar zu machen, habe ich gedacht, ich schaue mal rein in das Wort und schaue, wie war Christus eigentlich? Was können wir von ihm lernen? Was sehen wir an ihm? Zuerst möchte ich aber darauf eingehen, warum spricht Gott uns Männer nochmal ganz persönlich darauf an? Wo ist das Problem? Was bringen wir Männer mit uns oder was haben wir an uns, dass Gott das für so wichtig erachtet? Und da müssen wir ganz zurückgehen, wen wundert's? Der Sündenfall. Jetzt möchte ich aber nicht von Mose bis Offenbarung alles durchlesen, keine Sorge. Und zwar im 1. Mose Kapitel 3. Und da geht es um die Folgen des Sündenfalls. 1. Mose Kapitel 3. In Vers 16, also in dem Gott kommt in den Garten, will den Adam und die Eva besuchen und sie haben sich versteckt, weil aufgrund des Sündenfalls haben sie plötzlich festgestellt, sie sind nackt, haben sich versteckt. Gott sucht sie und ruft nach ihnen und dann spricht der Adam an und im folgenden Vers 16 heißt es, so spricht der Gott zu der Frau und sagt, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Und dann, er aber soll über dich herrschen. Oder andere Übersetzung sagt, er wird über dich herrschen. Ein Abschnitt, der geläufig ist und von jedem bekannt ist, aber mir zum ersten Mal so richtig bewusst wurde. Es heißt hier, dein Verlangen wird nach dem Mann gerichtet sein, er aber wird oder soll über dich herrschen. Und das ist der springende Punkt, oder das ist das Übel. Denn wenn Jesus hier sagt, er wird oder er soll über dich herrschen, bedeutet gleichermaßen was? Im Umkehrschluss. Was war vorher nicht gewesen? Der Mann hat vorher nicht geherrscht über die Frau. Das Herrschen des Mannes über die Frau ist etwas, was die Folge des Sündenfalls ist. Etwas, was in die Welt gekommen ist, was vorher nicht da war. Und dieses Übel begleitet die Menschheit bis in die Gegenwart. Dass der Mann über die Frau herrscht. Es hat wenn man die Menschheitsgeschichte betrachtet, alle möglichen Formen angenommen. In allen möglichen übelsten Varianten hat der Mann Gewalt über die Frau ausgeübt. bis dahin, dass es eine Diskussion darüber gab, ob die Frau eine Seele hat oder nicht. Das ist etwas also, was wir mitbringen, was die gefallene Natur, was der gefallene Mensch mit sich bringt in seiner Gottlosigkeit, in seiner Gottesferne. Des Weiteren möchte ich mal eine Stelle mit euch noch betrachten aus Matthäus-Evangelium, wo wir eigentlich ganz schön sehen können, was für ein Frauenbild oder was für ein Grundverständnis vorhanden war. Matthäus-Evangelium Kapitel 19, um einfach mal ein bisschen auf den Grund zu gehen, warum wir Männer ganz direkt darauf angesprochen werden, die Frauen zu lieben, so wie Christus, die Gemeinde. Und zwar Matthäus-Evangelium Kapitel 19. Die Verse 3 bis 10, und da geht es darum, dass die Pharisäer da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten ihn: Ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Er beantwortete und sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf? Und sprach: Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da sprachen sie zu ihm: Warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben, um sie zu entlassen? Er sprach zu ihnen: Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Und jetzt, passt mal gut auf, da sprachen seine Jünger zu ihm: Wenn ein Mann solche Pflichten gegen seine Frau hat, so ist es nicht gut zu heiraten. Das ist eine Stelle, die man kennt und so, aber mir ist es in der Vorbereitung zum ersten Mal bewusst geworden, klar geworden, diese Reaktion der Jünger. Zum einen, die Pharisäer, die daherkommen und sagen: Ist es erlaubt, eine Frau aus irgendeinem Grund zu entlassen? Und dann klärt sie Jesus darüber auf und die Jünger reagieren: Wenn ein Mann solche Pflichten gegen seine Frau hat, so ist es nicht gut zu heiraten. Was für ein Verständnis oder was für ein Bild von Beziehung oder von Frau muss da vorgeherrscht haben? Krass. Ich kann meine Frau nicht nach X Belieben wechseln. Sie passt mir nicht mehr, sieht nicht mehr gut aus oder sie kommt ihren Aufgaben nicht nach. Das Essen schmeckt nicht mehr, sie wird nicht rechtzeitig fertig, sonst was. Scheidebrief und weg mit ihr und die nächste her. Nein, das geht nicht mehr. Also wenn ich solche Pflichten einer Frau gegenüber habe, dann bleibe ich lieber ledig. So als Einleitung, vielleicht verstehen wir jetzt, warum Gott uns durch sein Wort das so uns Männer ganz direkt anspricht. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Wenn wir jetzt uns mal anschauen, wie hat Christus die Gemeinde geliebt? So denke ich, ist uns klar, werden wir feststellen, dass Gott mit uns nicht so umgeht. Oder wenn wir seinen Anforderungen nicht gerecht werden, macht er was mit Sicherheit nicht. Scheidebrief, macht er nicht. So ist Gott nicht mit uns. Also, was können wir von Jesus lernen? Was sehen wir an ihm, wenn wir auf ihn schauen? Wir haben gestern beim Männerfrühstück war ein bisschen so die Rede von das Ziel und was war das noch? Maßstab, ja? dieses, was, womit kann ich leichter umgehen, wenn ich ein Ziel habe oder einen Maßstab. Mir geht's heute um das Vorbild. Ob's das besser macht, weiß ich nicht. Aber Christus als unser Vorbild, ja? In Epheser Kapitel 4, in Versen 17 bis 23, da ist es, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Hier werden wir dazu aufgerufen, etwas zu verändern, etwas nicht mehr zu tun. Und das ist es, was ist es? Dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden. Wir sollen nicht mehr so wandeln, wie der Mensch, der ohne Gott ist. Der wie der gefallene Mensch. Der Gottlose. Und dann heißt es, warum? Denn deren Verstand ist verfinstert und die entfremdet sind von dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Ne? Erinnern wir uns, warum hat Mose erlaubt, den Scheidebrief zu geben, weil ihre Herzen verhärtet waren. Die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Und dann, ihr aber habt Christus so nicht kennengelernt. Und darum soll es jetzt mir gehen. Wie haben wir Christus kennengelernt? Was sehen wir in ihm? Und im Vers 23, dagegen erneuert werdet im Geist eures Sinnes, also um Erneuerung. Etwas, was vorher nicht gut war, erneuern. Eine neue Ausrichtung, ein neuer Blick. Etwas von dem, was nicht gut ist, wegzukommen, zu etwas hin, was strebenswert ist, was besser ist. Wir haben eben im Vers 17 davon gelesen, dass wir nicht mehr so wandeln sollen wie die Heiden. Da möchte ich jetzt zum ersten Punkt kommen. Was können wir von Jesus lernen? Markus Evangelium Kapitel 10. Also ich habe heute einige Bibelverse mitgebracht. Es ist immer schwierig, auf Jesus zu schauen, ohne in die Bibel zu gucken. Mir fällt auf, die Zeit rennt davon. Markus Kapitel 10, Verse 42, 43 und 45. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Also wir haben einmal das Herrschen. Der Mann herrscht über die Frau als Folge des Sündenfalls. Hier sagt Jesus, ihr wisst, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Also die Folge des Herrschens in dieser Welt oder der Herrscher dieser Welt tut was? Er übt und er unterdrückt, er übt Gewalt aus. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Hier wieder, kommt von dem weg, kommt von dem Herrschen weg, von dem Unterdrücken, von dem Gewaltausüben, kommt davon weg. Was sollen wir dagegen tun, stattdessen tun? Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und dann Vers 45, denn auch der Menschensohn oder der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also wenn wir schauen, was können wir von Jesus lernen? Worin ist er unser Vorbild? Er sagt hier, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und das ist der erste Punkt, um das, wenn wir auf Jesus schauen. Also was hat er nicht getan? Er ist nicht gekommen und hat sich im Königsgewand und hat sich ins Königshaus gesetzt und hat gesagt, jetzt dient mir gefälligst alle. Sondern er ist gekommen als kleines Kind, in Windeln gewickelt, in eine Krippe lag er. Um nicht sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und da wir wissen, dass Jesus kein Dampfplauderer war oder jemand, der Wasser predigt und Wein säuft, sondern wenn er etwas sagt, dann meint er das auch und er tut es auch, finden wir in Johannes Evangelium Kapitel 13 gleich ein Beispiel. Und zwar die Fußwaschung. Johannes Kapitel 13 in den Versen 4, ab 4 bis 15 ist diese Begebenheit. Und Vers 4 heißt es, er umgürtet sich. In Vers 5 lesen wir davon, dass Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. In Vers 12 spricht er die Jünger an und sagt, versteht ihr, was ich getan habe? Und Vers 15 sagt er, ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit wir was tun? Damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Ich habe meine Frau heute morgens gefragt, Schatz, was fällt dir zum Dienen ein? Wenn ich als Mann dir dienen darf oder soll, was fällt dir dazu ein? Und dann sprudelt es aus dir heraus. Und ich finde das, ehrlich Männer, das müsst ihr mal tun. Hört eure Frau zu. Fragt sie, Schatz, wie kann ich dir dienen? Wie kann ich dir helfen? Weißt du, wir Männer, wir denken, wir haben immer das, die Frau wurde dem Mann geschaffen als Gehilfin. Die Frau muss doch dem Mann helfen, oder? Aber bei Jesus lernen wir was anderes. Er hat uns geschaffen. Wir müssen doch ihm dienen, oder? Nein, er sagt, ich bin nicht gekommen, ihr dienen zu lassen. Ich bin gekommen, um euch zu dienen. Also, Frauen, wie können wir euch dienen? Ich hab sie gebeten, mal ein paar Stichpunkte zu geben. Und das ist interessant, wenn man mal das aus der Sicht einer Frau hört. Und einmal, wenn man sieht, es kommen Dinge zu Vorschein, die wir Männer gar nicht im Auge haben, gar nicht im Blick haben. Aus verschiedenen Gründen. Oft drehen wir uns einfach um uns selbst. Wir sind vielleicht oft sehr darauf aus, was kann ich tun, damit es mir gut geht? Oder, ja, ich möchte da nicht zu tief hineinsteigen, aber nun, was haben wir da? Aufgaben übernehmen, unterstützen, im Haushalt aushelfen, anpacken, die Frau entlasten, das ist, wenn ich als Mann nach Hause komme von der Arbeit, ist es oft so, da kommt die Brotzeitbeutel in der Ecke und der Ranzen auf dem Sofa. Ich schmeiß mich aufs Sofa und ruhe mich erstmal aus. Die Frau ist den ganzen Tag zu Hause, hat vielleicht ein kleines Kind, neugeboren. Nachts muss sie stillen, das Kind heult immer wieder, sie kommt nicht zur Ruhe. Der Tag bricht an, die anderen sind in der Schule, sie muss Essen vorbereiten, dann kommen die Kinder von der Schule nach Hause. Großes Geschrei, Mama dies, Mama das, Mama Hausaufgaben, hier tut da was weh, hier tut was weh, das Kind auf dem Arm und überall muss sie gleichzeitig sein, der Mann kommt nach Hause, Schatz, warum ist das Essen nicht fertig? Wenn wir unsere Frauen wehtun wollen, dann müssen wir genau das machen. Schatz, warum ist das Essen nicht fertig? Nach so einem Tag. Und wenn ich auf Jesus schaue, dann sehe ich genau das Gegenteil. So geht er mit uns nicht um. Er sagt nicht, Jetzt habe ich dir schon tausendmal erklärt, du hast hier mein Wort, da steht alles drin. Warum checkst du das nicht? Macht er nicht. Er haut nicht drauf, er tretet nicht nach und er gibt keinen Scheidebrief und sagt, jetzt ist es mir langsam zu blöd mit dir. Du checkst das nicht. Tschüss. Da gibt's 8 Milliarden Menschen, ich finde da schon einen. Macht er nicht. Er hat so viel Geduld mit uns. Die Frau entlasten, nicht fordern. Eine Hilfe sein, eine Stütze sein. Ich muss weitermachen, sonst reicht mir die Zeit nicht. Ein weiterer Punkt. Matthäus Evangelium Kapitel 11, Vers 29. Sehr schöner Vers. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ja, was hat das jetzt mit mir zu tun, meiner Frau? Ich möchte nicht missverstanden werden. Ich möchte nicht den Mann mit Christus gleichsetzen. Darum geht es mir nicht. Keine Chance. Wir kommen nicht mal in i-Tüpfelchen an Jesus heran. Darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, was kann ich von meinem Herrn lernen? Und er sagt hier, nehmt auf euch mein Joch. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, demütig. Also Joch, sanftmütig, demütig, Ruhe finden. 3 Punkte von denen, wo ich von meinem himmlischen Vater lernen kann. Erstens, bin ich mit meiner Frau unter einem Joch? Trägt sie die Hauptlast oder trage ich die Hauptlast? Versteht ihr, was ich meine? Oder bin vielleicht sogar ich das Joch, das auf meiner Frau aufliegt und sie den Ochsen samt Joch tragen muss? Versteht ihr? Das ist eben die Frage. Bin ich sanftmütig zu meiner Frau? Bin ich demütig zu ihr? Kann sie in meiner Gegenwart Ruhe finden? Oder graut es ihr vielleicht schon davor, mein Mann kommt gleich nach Hause. Das Essen ist nicht fertig, es ist nicht aufgeräumt, nichts passt, es ist Kinderschreien, alles ist drauf und drüber. Er kommt gleich nach Hause und dann fängt er auch noch an. Der Ochse. Versteht ihr? Lukas Kapitel 8, Vers 24. Da traten sie hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Er aber stand auf und befahl dem Wind und den Wasserwogen. Und sie legten sich und es wurde still. Was hat das jetzt mit mir und meiner Frau zu tun? Stürme im Leben hat jeder. Stürme in einer Ehe kennt auch, denke ich, jeder. Die Frage ist, gehen wir gemeinsam durch den Sturm? Oder bin vielleicht ich als Mann der Sturm? Bin ich derjenige, der dafür sorgt, dass die Wellen aufpeitschen? Bin ich derjenige, der dafür sorgt, dass das Eheschiff kurz vorm Kentern steht, weil ich den Sturm verursache, weil ich derjenige bin, der den Unfrieden hineinbringt, die Unruhe hineinbringt in die Beziehung. Klar, die Frauen tragen auch ihre Verantwortung, aber mir geht es heute um uns Männer. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler tun wie Adam. Als Gott ihn fragte, was ist los? Und was sagt er? Die Frau die du mir gegeben hast. Die ist das Problem. Nein, nicht die Frau, die du mir gegeben hast. Ich stehe in der Verantwortung. Darum schaue ich zuerst in den Spiegel. Also, sicherstellen, dass ich nicht das Problem bin. Sicherstellen, dass nicht ich der Wind bin, der das Eheschiff zum Kentern bringt. Wie schöner ist es, wenn ich als Mann derjenige bin, wenn ich nach Hause komme und es ist, geht alles drauf und drüber und die Frau sich freuen kann, er kommt nach Hause. Ach, was für eine Holzhuse. Zu nah am Wasser gebaut. Und die Frau sich freuen kann, wenn er nach Hause kommt, dann weiß ich, es die Wogen fangen an, sich zu glätten. Es fängt sich an, sich zu beruhigen. Oder es wird still, weil er mir vielleicht die Kinder abnimmt oder er nimmt mir Aufgaben ab. Oder er sorgt sich um dies oder um jenes. Vielleicht kann sie sich kurz hinlegen. Bin ich als Mann der Ruhepol? Oder bin ich als Mann der Wirrpol? Wirrpol ist eine schöne Sache, aber nicht, wenn die Frau drunter leidet. Johannes Evangelium, Kapitel 6, Vers 38. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes 6, 38. Seht ihr, Jesus, selbst Jesus, ist nicht in diese Welt gekommen, um sich zu verwirklichen, um seinen Willen zu tun, um alles so zu gestalten, wie er will, sondern er ist gekommen, um den Willen seines Vaters zu tun. Wie sieht es bei uns Männern in unseren Beziehungen aus? Mit was für Erwartungen sind wir in die Beziehung hineingegangen? Mit der Erwartung, sich selbst zu verwirklichen, sich dienen zu lassen, sich von der Frau verwöhnen zu lassen, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu befriedigen? Geht es mir in der Beziehung um mich, um meinen Willen, um meine Hobbys, um meine Zeit? Oder geht es darum, meine Frau glücklich zu machen? Wir haben gelesen, wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Wisst ihr, es ist einfach schön zu sagen, und ich möchte mich damit selber nicht loben. Versteht mich nicht falsch, in der Vorbereitung habe ich festgestellt, was für eine große Baustelle ich eigentlich bin. Aber es ist einfach schön zu sehen, ich denke, jeder Mann, der das erlebt hat, kann das bestätigen. Wenn eine Frau sich aufgehoben weiß, wenn sie in der Beziehung glücklich ist, sie entwickelt eine Schönheit, die nicht verderben kann. Ja, sie blüht auf. Es ist einfach schön zu sehen. Und davon profitiere ich selber doch wieder. Wenn es nicht darum geht, nur haben, haben, nehmen, nehmen, die Frau auszusaugen, bis nur noch Haut und Knochen übrig sind. Christus geht so mit uns nicht um. Matthäus Kapitel 9, Vers 36. Matthäus 9, 36. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ich habe mir einiges unterstrichen, und zwar er sah die Volksmenge, er hatte Mitleid, weil sie ermattet und vernachlässigt waren. Wenn wir auf Jesus schauen, stellen wir fest, er hat sein Umfeld wahrgenommen. Es ist wirklich interessant zu sehen, wie emotional Jesus war. Er hat geweint bei Lazarus, er hat geweint, als er beim Einzug nach Jerusalem hat er geweint. Er hat geseufzt, er hat Mitleid empfunden. Er war berührt. Das alles setzt voraus, dass du dein Gegenüber wahrnimmst. Wenn ich meine Frau nicht sehe, ich schaue sie, ich kann sie anschauen, ohne sie zu sehen, ohne sie wahrzunehmen. Wenn ich meine Frau nicht wahrnehme, wenn ich sie nicht sehe, dann werde ich auch kein Mitleid empfinden können. Dann werde ich nicht mitbekommen, ist sie jetzt ermattet, ist sie vernachlässigt, passt etwas nicht, fehlt ihr was, wenn ich mich nur um mich selber drehe. Und bei Jesus sieht man so wunderbar, als er aber die Volksmenge sah, es ist ihm aufgefallen, er hat sie gesehen, er hat sie wahrgenommen. Die Frage ist, sehe ich meine Frau, nehme ich sie wahr? Bekomme ich mit, wie es ihr geht? Bekomme ich mit, dass etwas nicht passt, fehlt ihr was? Es reicht nicht nur zu sagen, wo ist das Problem? Sie hat ein Dach über dem Kopf, sie hat was zum Essen, sie hat was zum Anziehen. Passt doch. Warum bist du unzufrieden? Was willst du noch mehr? Nein. Es passt eben nicht, es reicht eben nicht. Bekomme ich mit, wenn sie ermattet ist? Bekomme ich mit, wenn sie müde ist? Fällt es mir auf, dass ich sie vernachlässige? Fällt es mir auf, dass sie vernachlässigt ist? Ist meine Familie, meine Ehe, wie eine Herde ohne Schafe, verwirrt, vernachlässigt? Hier heißt es, er empfand Mitleid für das Volk. Warum? Weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Hat meine Frau, hat meine Familie einen Hirten? Bin ich der Hirte meiner Familie? Wie weide ich sie? Wie sorge ich für sie? Oder bin ich vielleicht nur ein Mietling? Dem es nur darum geht, seinen Job zu erledigen, die Kohle zu kassieren und sich davon auf und davon zu machen. Vor einer Weile hat Benny das Buch vorgestellt von dem Füchsen im Weinberg. Bekomme ich es mit, wenn sich in unserem Eheweinberg Füchse befinden? Oder bin ich der Fuchs im Eheweinberg, der für Unordnung sorgt, der zerstört, der raubt, der reißt, kaputt macht und sich dann auf und davon macht? Johannes, Kapitel 17, Vers 24. Ein sehr schöner Vers, wenn man ihn auf sich und seine Frau bezieht. Johannes 17, Vers 24. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. In diesem Gebet Jesu, das ist ein wunderbares Gebet, ja, und er sagt, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Ist es bei uns Männern auch so? Wollen wir auch, dass wo wir sind, auch unsere Frauen sind? Freuen wir uns auf ihre Gegenwart? Freuen wir uns darauf, mit ihr zusammen zu sein, Zeit mit ihr zusammen verbringen? Gemeinschaft, zusammen etwas zu unternehmen? Zusammen, es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, zusammen zu kochen, zusammen aufzuräumen, zusammen rauszugehen. Versteht ihr, es geht mir nicht darum, dass wir unsere Frauen erwürgen, indem wir da ständig uns um sie, ihr keine Luft zum Atmen lassen. Es geht nicht darum. Es geht darum, was bedeutet mir meine Frau? Ist sie ein Teil von mir? Wenn sie nicht da ist, habe ich das Gefühl, es fehlt was. Jesus sagt, es heißt ja, sie werden ein Fleisch sein. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen. Sie werden ein Fleisch sein. Er wird seiner Frau anhangen. Sie werden es ein Fleisch sein. Ist dieses ein Fleisch sein? Ist das? Wie wirkt sich das in unserer Beziehung aus? Freue ich mich, wenn sie da ist, oder ist es so? Endlich ist sie weg. Habe ich meine Ruhe. Diese ständige Nörgelei oder sowas. Wenn du das Gefühl hast, deine Frau nörgelt ständig über dich, Dann könntest du auf die Idee kommen, es liegt an dir und nicht an ihr. Es wäre nicht verkehrt, mal Gedanken darüber zu verschwenden. Nicht die Frau, die du mir gegeben hast, nein, ich. Genau. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch meine Frau ist. Ich möchte zum dritten und zum letzten Teil kommen. Gestern beim Männerfrühstück war die Frage nach dem Praktischen. Wir haben viel Wissen, wir haben viel Theorie. Das Problem ist nicht das Wissen. Das Problem ist nicht die Information, die vorhanden ist. Das Problem ist, wie komme ich zur Anwendung? Ich möchte euch zwei Dinge mit auf den Weg geben. Zum einen, wie bekomme ich das hin? Wie kann ich meiner Frau so ein Mann sein, so wie Christus, wie kann ich meine Frau so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat? Dazu gibt es eine Voraussetzung. Im Johannes Kapitel 15, Vers 4, gestern ist das auch schon angeklungen, heißt es, bleibt in mir, Johannes 15, Vers 4, bleibt in mir und ich in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Zuallererst, wie ist dein Verhältnis zu deinem himmlischen Vater? Wie seid ihr miteinander verbunden? Ist dieses Verhältnis gestört? Wenn ja, regel es. Denn getrennt von ihm können wir nichts tun. Wir können unsere Frauen nicht so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt. Das ist keine Chance. Packe ich nicht. Das kriege ich von mir aus nicht hin. Ich kann das nur in der Kraft Gottes. Also bleibt in ihm, bleibt in ihm. Entfernt euch nicht von Gott. Die ersten, die das merken, sind eure Frauen und eure Kinder. Als zweites möchte ich euch mit als Hausaufgabe mitgeben nach Hause. Philipper Kapitel 2. Und zwar eigentlich die ersten 8 Verse. Mir sind, ich würde sagen, die ersten 4 Verse und wenn ihr möchtet, die Verse 5 bis 8 auch nochmal. Wir lesen es einmal gemeinsam durch. Philipper Kapitel 2, Verse 1 bis 8. Ich lese nur bis 4, sonst die Zeit reicht nicht. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Ich habe diesen Abschnitt noch nie so gesehen, dass man das auch als auf Mann und Frau beziehen kann, auf die Ehe. Hier geht es um Christus als Vorbild für die Gläubigen. Interessanterweise, ich weiß nicht, wie es euch geht, wir haben das Gebot der Nächstenliebe. Wenn wir das Gebot der Nächstenliebe lesen, darüber nachdenken, wer hat schon mal dabei an seine Frau gedacht? Oder an seine Kinder. Wer ist für mich der Nächste? Ist meine Frau die Nächste? Sind meine Kinder die Nächsten? Oder sind die Nächsten irgendein Bettler und ich bin so fromm und er ist mein Nächster und ich kümmere mich um ihn? Und meine Frau? Ja, sie ist halt meine Frau. Meine Kinder? Ja, sie sind halt meine Kinder. Nein. Was ist die Hausaufgabe? Setzt euch zu Hause mit euren Frauen zusammen, liest euch mal diesen Abschnitt durch und unterhaltet euch darüber. Tauscht euch darüber aus. Gibt es bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es bei euch Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes bei euch in der Beziehung, in der Ehe? Gibt es Herzlichkeit? Gibt es Erbarmen? Seid ihr eines Sinnes? Habt ihr gleiche Liebe? Seid ihr einmütig und aufs eine bedacht? Oder geht es bei euch immer nur gegeneinander, nicht miteinander? Immer Reibung und immer sprühen die Funken. Tut nichts aus Selbstsucht. Wie sieht's aus? Wie viel Selbstsucht steckt in uns und stört uns? Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer höher als sich selbst. Wie gut funktioniert das bei uns? Erwarten wir von unseren Frauen, dass sie uns achten? Wir selber achten sie aber nicht. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des anderen. Haben wir den Blick auf unsere Frauen? Oder geht es nur um mich, um meine Bedürfnisse, darum, dass mein Verlangen befriedigt wird? Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Versucht es, macht es. Es macht Spaß. Und man lernt viel davon. Amen.